Dieses Thema unserer heutigen Stunde ist kein anderes Evangelium. Ist es denn möglich, ein anderes Evangelium zu verkündigen? Muss man das betonen, dass kein anderes Evangelium verkündigt werden soll? Hat es so etwas schon mal gegeben, dass in der Vergangenheit ein anderes Evangelium verkündigt wurde? Wir haben viele Bibelstellen, die uns informieren darüber, dass überall dort, wo Gott seinem Volk einen Auftrag gibt, dass dort auch der Widersacher auf dem Plan ist und versucht, dieses Werk zu behindern. Wir lesen in Galater Kapitel 1, die Verse 7 und 8. Da heißt es, wo es doch kein anderes Evangelium gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Hieraus wird deutlich, dass es dem Apostel bange war, um diejenigen, die zu seiner Zeit sich unter das Volk gemischt haben und ein anderes Evangelium verkündigt haben, die das eigentliche Evangelium umgekehrt haben. 2. Korinther 11, Vers 4. Denn wenn der, welcher kommt, einen anderen Jesus predigt, den wir nicht gepredigt haben, oder ihr einen anderen Geist empfangt, den ihr nicht empfangen habt, oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gut. Paulus sieht, wie die Gemeinde gar nicht in der Lage ist, zu erkennen, ob hier ein falsches Evangelium gepredigt wird oder nicht. Ob hier ein anderer Geist sich breit macht in der Gemeinde. Ob hier ein anderer Jesus gepredigt wird. Das waren die Gefahren damals, die dem Apostel Paulus sehr am Herzen lagen. Und er warnt davor. Und wenn damals schon solche raffinierten Unterwanderungen existierten in der Gemeinde Gottes durch Prediger mit einem falschen Evangelium, mit einem falschen Christus, die das Evangelium verdreht haben, auf den Kopf gestellt haben, so können wir doch wohl annehmen, dass der Teufel in der Endzeit, wo es drauf ankommt, zumindest die gleichen Tricks anwendet, wenn nicht noch raffiniertere Tricks. Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch die Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Er unterstrich das wahre Evangelium mit Wundertaten, sodass keiner im Zweifel sein musste, dass hier ein wahres Evangelium vorliegt. Das, was Jesus gepredigt hat. Und in Matthäus 24, 14 lesen wir, und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, sagt Jesus. Allen Nationen zu einem Zeugnis und dann erst wird das Ende kommen. Also er zeichnet hier den großen Auftrag für die Gemeinde auf. Ein Riesenauftrag. Die Gemeinde aus seinen 12 Jüngern, wir sind auch nicht so viel mehr, den Auftrag, die ganze Welt zu erleuchten. Das war damals ein Mammutauftrag. Und er sagt, erst wenn das geschehen ist, dann wird das Ende kommen. Die ganze Welt muss von diesem Evangelium gehört haben und erleuchtet werden. Und im 2. Thessalonicher 1, Vers 8 lesen wir, in flammendem Feuer wird Jesus kommen. Dabei übt er Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorcht haben, die es zwar gehört haben, aber nicht gehorcht haben. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt. Und an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Das Zeugnis, das der Apostel Paulus den Gemeindegliedern der damaligen Zeit gab, war das Zeugnis Jesu, unverfälscht, so wie er es direkt von Jesus erhalten hat. Und ihm wurde geglaubt. Aber es kam dort auch zu jener Zeit Menschen, die ein anderes Evangelium predigten. Ich hoffe, dass ihr es merken würdet, wenn ein anderes Evangelium gepredigt wird, wenn ein anderer Christus gepredigt wird, wenn das Evangelium aus der Spur kommt, wenn die Wahrheit so dicht daneben liegt. Würdet ihr das merken? Das Wort Gottes fordert uns auf, dass wir ganz genau hinschauen. Forschet in der Schrift. Denn dort steht das Evangelium. Dort steht all das, was Jesus gesagt hat und was seine Apostel gesagt haben. Von diesem Evangelium. Wir leben in einer Zeit, in einer bösen Zeit. In der Endzeit. Und es ist eine Zeit, wie sie nie gewesen ist. Und der Teufel wird versuchen, mit allen erdenklichen Tricks sein Volk von diesem Auftrag, die Botschaft, die wahre Botschaft, nicht irgendeine Botschaft, sondern die wahre Botschaft allen Völkern und allen Nationen zu bringen. Es wird viel Evangelium gepredigt, in Anführungsstrichen heute, überall, in allen Ländern. Millionen Menschen predigen etwas. Aber nicht das Evangelium Jesu Christi. Das könnten sie noch tausende von Jahren predigen und Christus könnte nicht wiederkommen. Das Evangelium muss gepredigt werden, dass die ganze Welt erleuchten soll, was Christus uns auferlegt hat. Wir lesen im 1. Petrus 4, 17. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Gericht am Hause Gottes. Worin bestand das Gericht? Ob man die Lichter oben vielleicht mal ausmachen kann, damit man es besser sehen kann, das Bild? Ja, vielleicht ist es besser. Also ich brauche hier für mich kein Licht, das reicht mir. Wie bitte? Ach so, na pardon. Ja, schön. Weswegen geschah das Gericht damals am Hause Gottes? Kann man es hier erkennen? Hier steht, die Plünderung Jerusalems und Darstellung dieser Plünderung und der Plünderung auch des Tempels auf dem Titusbogen in Rom, erbaut 81 nach Christus. Wir wissen, dass das Gericht am Hause Gottes damals schrecklich gewütet hat. Warum? Warum hat Gott es zugelassen, dass dieser Tempel zerstört wird? Sein Heiligtum. Das Gericht beginnt am Hause Gottes. Haben die Juden hautnah erlebt damals. Das ist ein Prinzip. Das können wir zurückverfolgen, auch im Alten Testament. Dass Gott das Volk Israel für die Strafen, für die Sünden, die sie taten, bestrafen musste, wenn er die Heidenvölker wegen dieser Sünde töten wollte und ausrotten wollte. Gott konnte in seinem Volk nicht die Sünden tolerieren, für die er die Heiden vernichten wollte. Deshalb musste er diese Sünden, wenn sie vorkamen, seinem Volk erst in seinem Volk strafen, damit die Nationen sehen konnten, das toleriert dieser Gott nicht. Selbst bei seinem eigenen Volk toleriert er das nicht. Das Gericht begann immer erst beim eigenen Volk. Gott nahm es ganz genau mit seinem Volk. Mit seinem Volk, dem er sich so deutlich offenbart hatte. Dem er so viel Hinweise von seiner Allmacht gegeben hat. Von seiner Glaubwürdigkeit. Dieses Volk hat versagt. Jämmerlich versagt. Und das Gericht, das damals am Hause Gottes begann, wird jetzt wieder beschrieben in Offenbarung 14, Vers 6. Und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, und es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind, und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Und er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und die Wasserquellen gemacht hat. Hier wird ein Gericht beschrieben, ein Gericht in der Zukunft. Und warum dieses Gericht? Warum wird Gericht gehalten? Gericht ist immer eine Entscheidung. Gericht ist eine Entscheidung über Leben und Tod. Und dieses Gericht fand damals im Alten Testament, im Alten Bund, auf dieser Erde statt. Es wurde geurteilt am großen Versöhnungstag über Leben und Tod. Und dieses Gericht damals war ein Vorbild für das himmlische Gericht. Eine Vorschattung dessen, was einmal passieren wird im Himmel. Wenn endgültig entschieden wird, wer für die Ewigkeit gerettet wird oder für die Ewigkeit verloren ist. Dieses Gericht, diese Gerichtsbotschaft, die wir in Offenbarung 14 lesen, wird eingeleitet als Evangeliumsbotschaft. Also eine frohe Botschaft, ein Gericht, eine Entscheidung im Himmel als frohe Botschaft dargestellt. Für wen mag das wohl eine frohe Botschaft sein, eine Gerichtsverhandlung? Eine Gerichtsverhandlung, eine frohe Botschaft, kann nur für die eine frohe Botschaft sein, die von dieser Gerichtsverhandlung etwas erwarten, nämlich einen Freispruch. Für die Menschen ist es eine frohe Botschaft. Und wir sollten es auch so ansehen als eine frohe Botschaft. Dass jetzt endlich die Zeit gekommen ist, wo der Herr diesem Geschehen auf dieser Welt ein Ende machen möchte. Und wenn wir nicht die Liebe zur Welt oder in der Liebe zur Welt verankert sind, sondern von der Sehnsucht getrieben werden, das himmlische Jerusalem zu sehen und zu erfahren und dort Bürgerrecht zu haben, dann werden wir froh sein, dass dieses Gericht vonstatten geht. Dass es endlich vonstatten geht. Damit wir endlich heim können. Israel wollte damals auch heim ins Kanaan. Sie waren auch froh, endlich nach dieser Wüstenwanderung heimzukommen. Endlich nicht mehr rumziehen müssen. Endlich schöne grüne Wiesen zu sehen, nicht mal hier diese Wüste, die Steine und den Sand hier ständig vor Augen zu haben. Sie haben sich gesehnt nach diesem Kanaan. Glaubt ihr das? Dass sie die Wüstenwanderung bis hierhin satt halten? Das wollte Gott auch. Und er möchte auch, dass wir dieses Erdenleben bis hier oben satt haben. Aber das geht nur dann, wenn wir eine Vorstellung von dem wahren Kanaan haben. Wenn wir wissen, was uns erwartet, wenn wir da uns mit diesem Kanaan befassen, wenn wir die Berichte lesen, so wie ein Bericht über einen schönen Erholungsort, einen Urlaubsort, nicht? Da lesen wir manchmal auch stundenlang und informieren uns. So sollen wir uns auch über dieses himmlische Kanaan informieren. Dann kommt Freude auf, dann kommt Verlangen auf. Diese Botschaft, diese Gerichtsbotschaft, die als ewiges Evangelium bezeichnet wird, ist eine Botschaft, die die verkündigen sollen, die darin eine frohe Botschaft empfinden. Das kann niemand verkündigen, der darin keine frohe Botschaft sieht. Der darin, na, Gerichtsbotschaft, naja, schlimme Sache, Gericht findet statt. Der kann diese Botschaft nicht verkündigen, als frohe Botschaft. Nicht als Evangelium. Weil es so wenige Menschen gibt, die eine klare Vorstellung von dem haben, was sie erwartet. Weil es so wenige Menschen gibt, die so wahre Sehnsucht haben, dieses Land Kanaan so schnell wie möglich zu erreichen. Weil die Menschen zu lange, zu tief verankert sind hier in dieser Welt. Weil sie hier ihre Hauptfreuden haben und sehen. Deshalb gibt es so wenige, die diese Botschaft als frohe Botschaft verkündigen. Und viele wollen sie gar nicht mehr verkündigen, weil sie darin nur etwas Negatives sehen in dieser Gerichtsbotschaft. Und sie haben auch recht. Die meisten Menschen haben mit Recht den Eindruck, dass es hier etwas Negatives für sie ist. Weil sie nämlich das Evangelium Jesu nicht gelebt haben, nicht gepredigt haben, nicht gelesen haben. Weil sie sich ein anderes Evangelium haben unterschieben lassen vom Teufel, unmerklich. Deshalb haben sie gar keine Freude, dieses Evangelium zu verkündigen. Doch der Herr möchte, dass wir diese Botschaft, dieses Evangelium verkündigen. Die Verkündigung dieses Evangeliums ist nicht Engeln, sondern Menschen anvertraut worden. Wohl sind heilige Engel beauftragt, dieses Werk zu leiten, so lesen wir es. Sie lenkten die großen Maßnahmen zum Heil der Menschen, aber die tatsächliche Verkündigung des Evangeliums wird von den Dienern Christi auf Erden durchgeführt. Diese Engel stellen jene dar, welche die Wahrheit empfangen und der Welt das Evangelium mit Macht eröffnen. Ein Evangelium der Erlösung. Dass endlich dieses Treiben Satans, diese Entartung auf dieser Welt ein Ende haben wird. Dass Christus endlich Gerechtigkeit wiederherstellt. Aber nur, wenn du die Gerechtigkeit liebst. Nur, wenn du danach Verlangen hast, wirst du diese Botschaft mit Freuden verkündigen. Und wirst das mit Freuden erwarten, was damit zusammenhängt, mit dieser Gerichtsbotschaft. Wenn es nicht so ist bei dir, dann ist höchste Eisenbahn, höchste Zeit, Buße zu tun. Denn es gibt keine lange Bußezeit mehr. Wir sind am Ende. Die Bibel sagt in Vers 8, gefallen, gefallen, dieser zweite Engel, der dort ruft, gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht alle Nationen getränkt hat. Diese Unzucht, dieses falsche Evangelium, die Umkehr des Evangeliums, dieser falsche Christus, dieser falsche Glaube, dieser Wein der Unzucht, der ist überall in alle Gemeinden hineingekommen. Alle wurden getränkt mit diesem Wein. Und deshalb gibt es so wenige unter denen, die mit diesem Wein getränkt wurden, die freudig diese Botschaft annehmen. Und selbst auch unter Sieben-Tags-Adventisten gibt es so wenige, die diese Botschaft als ein frohes Evangelium empfinden und auch verkündigen. Im großen Kampf, Seite 383, lesen wir über Babylon, von dem hier die Rede ist in der Offenbarung 14, Vers 8. Babylon bedeutet Verwirrung. Der Name wird der Heiligen Schrift, in der Heiligen Schrift angewandt, um die verschiedenen Formen einer falschen und einer abgefallenen Religion zu bezeichnen. Babylon, falsche oder abgefallene Religion. Diese Botschaft an Babylon oder über Babylon fokussiert N.G. White nicht nur auf die anderen Kirchen, auf die katholische Kirche, auf die Protestanten, sondern auch auf das Volk Israel der neuen Zeit, auf die Sieben-Tags-Adventisten. Sie schreibt hier, die Welt darf nicht in die Gemeinde eingeführt und mit ihr vermählt werden, um ein Bündnis der Übereinstimmung, nämlich der ökumenische ACK, Arbeitskreis christlicher Kirchen, ist so ein Bündnis der Übereinstimmung, was verboten ist, zu schließen. Dadurch wird die Gemeinde in der Tat verdorben und, wie es in der Offenbarung dargestellt wird, zu einem Behältnis aller unreinen und verhassten Vögel. Der Offenbarung 18, Vers 2. Die Gemeinde wird zu einem Behältnis aller verhassten Vögel. Wenn sie es zulässt, wenn sie diese Bündnisse mit diesen anderen babylonischen Kirchen zulässt. Hat sie es zugelassen? Jawohl. Sie hat sich innigst mit diesen Kirchen verbunden, hat den Evangeliumsauftrag aufgegeben, den wahren Evangeliumsauftrag. Sie verkündigen noch irgendein Evangelium, aber nicht mehr das Evangelium Jesu Christi, was die ganze Welt erleuchten soll, als Voraussetzung, dass er wiederkommen kann. Das wird ihm ja verkündigt. Ein anderes Evangelium. Verflucht ist, wer ein anderes Evangelium predigt. Einen anderen Christus. Der wird gepredigt. Aber das ist nicht der Auftrag Gottes. Das wahre Evangelium muss gepredigt werden. Das, was wir hier gelesen haben über Babylon. Was wir hier gelesen haben über die Zeit des Gerichts. Das ist das Evangelium, was verkündigt werden soll. Wir stehen in der Gefahr, so lesen wir es hier als Adventisten, eine Schwester des gefallenen Babylon zu werden, indem wir es zulassen, dass unsere Gemeinden verderben und mit jedem unreinen Geist angefüllt werden, als ein Gefängnis jedes unreinen und gehassten Vogels. Und jeder weiß, wer damit gemeint ist. Damit ist Babylon die große Gemeinde. Wir stehen in der Gefahr, eine Schwester dieses Babylons zu werden. Und das wurde vor über 100 Jahren geschrieben. Als prophetische Schwarzmalerei über das Adventvolk. Und heute hat sie es erfüllt. Gott hat recht gehabt. Gott kennt sein Volk. Gott hat Erfahrung mit seinem Volk aus der Vergangenheit gesammelt. Diesen Zustand, den wir jetzt als Adventisten haben, den hat es in dem alten Volk x-mal gegeben. Dass sie total gefallen sind. Nicht mehr in der Lage waren, den anderen Völkern das Evangelium zu predigen, was Gott ihnen auferlegt hatte. Sondern gefallen waren. Weil sie sich mit den anderen Völkern verbunden haben. Weil sie Bündnisse eingegangen sind, die verboten waren. Auch wir haben die gleichen Verbote wie das Volk Israel damals. Bestimmte Bündnisse einzugehen. Mit heidnischen Religionen, mit anderen christlichen, bibelfernen Religionen uns einzulassen. Und zu tun, so zu tun, als seien diese gleichberechtigte Brüder, mit dem man gemeinsam Gottesdienst betreiben kann. Genauso wie die Israeliten dachten, die beten ja auch einen Gott an, den Baal, ist doch auch schön. Unser heißt nun nicht Baal, er heißt Jehova, aber die beten auch den Gott an. Die opfern dem sogar auch. Warum soll man es nicht mit denen zusammentun? Fanden die gar nichts Schlimmes dran. Aber wer fand da was ganz Schlimmes dran? Gott. Sie haben ihn erzürnt, beleidigt. Und er hat es ihnen noch gesagt, dass er äußerst beleidigt ist durch diese Handlung. Meint ihr, Gott ist heute weniger beleidigt, wenn die Gemeinde Gottes die gleiche Verbindung oder ähnliche Verbindung eingeht? Da gibt es Menschen, wie sie es immer gegeben hat. Gott hat immer eine wahre Gemeinde gehabt. Von Anfang an bis heute, bis in Zukunft. Immer hat Gott eine wahre Gemeinde gehabt. Das war nicht die Masse. Das waren die wenigen Treuen, die Übrigen, die in der Bibel beschrieben werden. Immer mit den Übrigen hat er diesen Bund aufrechterhalten. Hat versucht, durch Aktivitäten dieser Übrigen immer wieder den abgefallenen Teil des Volkes zu erneuern, zu reformieren. Es ist mal gelungen, mal weniger und mal nicht so gut gelungen. Ein Auf und Ab sehen wir in der Geschichte des Volkes Gottes Israel. Doch diese wenigen, die übrigen, die waren verbunden durch den Glauben an Gott. Die waren verbunden durch den Willen, diesem Gott Gehorsam zu leisten, ihm die Ehre zu geben. Und so ist es auch heute. Die Kraft des Evangeliums verbindet die wenigen Getreuen zu allen Zeiten. So lesen wir es hier aus Schatzkammer 2, Seite 330. Die Kraft des Evangeliums, des wahren Evangeliums, nicht des verfälschten Evangeliums, verbindet die Menschen in Einheit. Diese Wahrheit zu verkündigen ist das Werk der dreifachen Engelsbotschaft. Der Herr möchte, dass die Verkündigung dieser Botschaft das höchste und größte Werk sein soll, das in unserer Zeit in dieser Welt geschieht. Es gibt kein größeres Werk. Das ist schon das höchste Werk. Es gibt keine Steigerungsstufe im Deutschen. Und das größte Werk. Doch was haben die Menschen daraus gemacht, aus diesem höchsten, größten Werk? Wenn wir uns den dritten Engel anschauen. Und der dritte Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von den heiligen Engeln und von dem Lamm, und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie haben keine Ruhe, Tag und Nacht, die das Tier und sein Bild anbeten. Und wenn jemand das Tier seines Namens annimmt, hier ist wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Und hier wird beschrieben die kleine Gruppe. Hier ist Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Das sind die, die verbunden sind durch das wahre Evangelium. Dieses Gericht, diese Gerichtsbotschaft ist eine Botschaft, die nicht einfach so in die Welt gesetzt wurde, dass niemand damit was anfangen kann, wann dieses Gericht stattfindet. Für viele Menschen, für die meisten, möchte ich sagen, Siebentagsadventisten heute, die meisten anderen Christen auf dieser Welt, Protestanten, Katholiken, wer auch immer, die haben damit gar keine Vorstellung. Für sie heißt es, Zeit des Gerichts ist gekommen, ja wann? Hat es immer gegeben, Gerichtszeit, sagen sie nicht? Haben ja auch recht. Hat immer Gerichtszeit Gottes gegeben. Aber dieses Gericht, von dem hier die Rede ist, dass hier keine Gnade Gottes mehr existiert, sowas hat es noch nie gegeben. Die Gerichte Gottes waren bisher immer mit Gnade vermischt. Aber hier spricht es von einem Gericht ohne Gnade. Das ist eine ganz andere Kategorie. Das hat es noch nie gegeben. Und davor warnt Gott. Das Israel, Volk Israel wurde auch gewarnt. Widersetze dich dem Engel nicht, der dich geleitet hier. Wenn du dich widersetzt, gibt es keine Vergebung. War dieses Gericht, was dann folgte, mit Gnade verbunden oder nicht? Für die, die gesündigt haben aus Unwissenheit, aus Mangel an Erkenntnis, die verführt wurden, hat das Gericht Gnade gehabt? Ja. Sie hatten Gelegenheit zur Buße, sie wurden begnadigt. Aber die, die bei ihrer Widersetzlichkeit blieben damals, die gesagt haben, ach, Sabbat interessiert mich nicht. Wir machen uns unser Gottesbild, wie wir es wollen. Wir wollen halt so eine Kuh haben als unser Gottesbild. Warum denn nicht? Die sich nicht durch die Drohung Gottes beeindrucken ließen, die dabei blieben. Sie alle wurden hingestreckt durch das Schwert. Und die das Schwert nicht getroffen hat, weil sie nicht zu sehen waren durch das Schwert, die hat Gott gesehen. Er hat sie sonst noch ausgerottet mit seinen Plagen. Dieses Evangelium hier hat eine andere Dimension. Obwohl es ähnliche Parallelen gibt von damals und heute. Aber hier geht es um eine gnadenlose Zeit, der wir entgegenschreiten. Wo es kein Zurück mehr gibt. Wo es auch heißt, wer gut ist, sei fernerhin gut. Wer böse ist, sei fernerhin böse. Und diese Zeit, die steht nicht einfach im Raum der Welt, ohne dass man damit etwas anfangen kann, mit dieser Zeit des Gerichts. Die Treuen, die Übrigen, die die Gebote Gottes beachten, die das wahre Evangelium verkündigen und daran Freude haben, die wissen, mit dieser Zeit des Gerichts etwas anzufangen. Sie wissen, dass Gott für diese Zeit ganz konkrete Hinweise gegeben hat, wann das sein wird. Wir wollen darauf jetzt nicht im Einzelnen eingehen, aber ihr kennt diese Grafik, wir haben sie unten zu liegen, wer sie nicht hat, der kann sie mitnehmen. Ihr könnt sie mal studieren. In dieser anfangs vielleicht verwirrend anmutenden Grafik hier ist aber doch ein System zu erkennen. Nämlich Prophezeiung, Zeitprophezeiung Gottes, detailliert, genau, festgemacht an einem bestimmten Ausgangspunkt, von dem man den bestimmten Endpunkt auch errechnen kann. In Daniel 8, Vers 14, was steht dort? Da steht die Zeit. Von einem bestimmten Anfangspunkt, wo das Gericht stattfinden soll. Nach 2300 Abend und Morgen soll Gericht gehalten werden, so lesen wir es hier. Von einem Punkt, der beschrieben wurde, auch hier, ganz genau. Von diesem Punkt, 2300 Abend Gericht, soll Gericht gehalten werden. Da kommen wir hier hin, an die Zeit des Gerichts. Und wir kommen in das Jahr 1844. Von dieser Zeit an wird Gericht gehalten im Himmel. Gericht, was wo beginnt, das haben wir schon geklärt, am Hause Gottes. Denn die werden zuerst die Strafe Gottes erleiden müssen. Die Adventisten, die ihre Botschaft nicht ernst genommen haben, die den Auftrag nicht ernst genommen haben, die das Evangelium nicht ernst genommen haben, die sich ein falsches Evangelium haben unterjubeln lassen, die die Gebote Gottes nicht ernst genommen haben, die die Verbote nicht ernst genommen haben, die Bündnisverbote nicht ernst genommen haben, sie werden die Ersten sein, die die schrecklichen Plagen bekommen werden. Deshalb geht auch das Gericht zuerst im Hause Gottes und dann erst die anderen. Auch die Gnadenzeit der Adventisten wird früher enden als die Gnadenzeit der übrigen Welt, sagt uns der Geist der Weissagung. Nun, dieses für uns klare Zahlengebäude, für jeden der wahre Nachfolger Jesu erkennbaren Hinweis über den Anfang und den Endpunkt des Gerichtes hier, wo es stattfinden soll, Anfang der Berechnung. Wir haben Klarheit darüber. Und diese Klarheit sollen wir auch verkündigen. Die sollen wir weitergeben an unsere Mitmenschen. Denn die meisten der Mitmenschen, was heißt es da in Daniel 12? Und die Gottlosen werden es alle nicht verstehen. Die Verständigen, sie werden es verstehen. Diese Zahlenangaben. Der Herr möchte, dass wir diese Botschaft nicht nur verstehen, sondern dass wir sie weitergeben an unsere Mitmenschen. Dass ihnen damit der Ernst vor Augen gemalt wird, dass bereits seit 1844 Endzeit Gerichtszeit ist und dass es nicht mehr lange dauern kann, bis Christus wiederkommt. Dass es nicht mehr lange dauern kann, bis die Gnadenzeit endgültig für immer vorbei ist. Diese Botschaft, wie sie in Offenbarung 14 im Zusammenhang mit dem ewigen Evangelium uns vor Augen geführt wird, werden die Gemeinde Christi zur Zeit seines Erscheinens kennzeichnen. Denn diejenigen, die diese Botschaft verkündigen, denen wird verheißen, als Folge ihrer Verkündigung, als Folge ihres Glaubens, als Folge der Nachfolge Jesu, denn als Folge der dreifachen Botschaft wird vorausgesagt, hier sind die da, halten die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu. Das ist die Folge der Verkündigung dieser Botschaft im Gehorsam. Sie werden die Kraft Gottes erlangen, die Gebote zu halten. Sie werden erkennen, wo sie fehlen. Und sie werden in Christus Sieger sein. Sie werden in Christus die Gebote erfüllen, mit ihm ausgestattet werden, mit seiner Kraft, zur Freude Jesu und zum Mahnmal für die anderen, die nicht glauben wollten. Wir werden aufgefordert im Wort 1. Petrus 2, Vers 5, 9 und 10, dass wir uns aufbauen lassen sollen als lebendige Steine, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht sein Volk, ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Dieses Volk von Priestern, das sollten wir sein. Das Volk Gottes, der Endzeit. Das ist keine neue Forderung Gottes. Das ist eine ganz alte Forderung, die Gott immer von seinem Volk gefordert hat. Aber ganz besonders in der Zeit des Endes. Auch damals hat Gott von seinem Volk gesprochen als ein Volk, was er als Könige und Priestern darstellen möchte. Eine heilige Nation. Wir lesen es in 2. Mose 19, Vers 5 bis 6. Dieses Volk, dem er als Feuersäule und Wolkensäule vorausging, und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören werdet und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Und das ganze Volk, so lesen wir es in 2. Mose 20, 18, 19, nahm den Donner wahr dort am Sinai, wie die Flammen den Hörner, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie und blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Sie spürten, dass hier eine Begegnung mit ihrem heiligen Gott existiert, die keine Sündhaftigkeit toleriert. Sie spürten die Gefahr des Todes in der Gegenwart dieses heiligen Gottes. Und deshalb sagten sie, Mose, rede du mit Gott. Wir wollen dann hören, was du uns erzählst, was er dir gesagt hat. Sonst wir würden sonst sterben. Und in 5. Mose 5, Vers 28 und 29 lesen wir dann die Worte Gottes, die er zu Mose sagte. Und der Herr hörte die Stimme eurer Worte, als ihr zu mir redete, nämlich rede du mit Gott, damit wir nicht sterben. Und da sprach der Herr zu mir, sagt Mose, ich habe die Stimme der Worte dieses Volkes gehört, die sie zu dir geredet haben. Sie haben recht geredet mit allem, was sie gesagt haben. Möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Gott wollte eine ewige Gottesfurcht erzeugen bei ihnen. Und er sagt, es ist gut so, damit ihr nicht sündigt. Und wenn ihr nicht sündigt, geht es euch gut. Dann kann ich euch die ganzen Verheißungen, die ich euch gesagt habe, nämlich zukommen lassen. Doch wenn ihr sündigt, dann geht das nicht. Und wenn ihr aus Furcht vor mir nicht sündigt, ist eine gute Sache. Erstmal zum Anfang. Diese Furcht, diese Gottesfurcht, die damals von Gott gewollt war, wird heute von Gott befohlen im ewigen Evangelium. Ihr kennt das, nicht? Dass diese Furcht dort befohlen wurde. Wir lesen mal Offenbarung 14, Vers 7 und 12. Und er sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebet ihm die Ehre. Ausrufezeichen, sein Befehl, ein Aufruf. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Hier ist das Ausharren der Heiligen. Dankeschön. Hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Also, kommt uns das bekannt vor? Dieser Ausspruch, wenn wir das lesen hier, was Gott zu Mose gesagt hat, möge doch diese ihre Gesinnung bleiben, mich alle Zeit zu fürchten und alle meine Gebote zu halten, damit es ihnen und ihren Kindern ewig gut geht. Völlig gleichlautende Forderung Gottes, nicht? Damals für das Volk in diesem alten Bund, wo sie zitterten, Gott sei Dank ist gut so. Das ist eine natürliche Reaktion, die gut ist, die euch zum Schutz ist. Und die Menschen würden heute gut daran tun, vor allem die Adventisten, die ein anderes Evangelium angenommen haben, die das wahre Evangelium nicht gepredigt haben, die Gebote Gottes gering schätzen, Sünden tun, die sie nie hätten tun dürfen, wenn sie sich fürchten würden vor Gott. Dann hätten sie diese Dinge nie getan. Die Bündnisse eingegangen sind, die von Gott verboten waren. Denn sie hatten ja reinschauen können in die Bibel, nicht? 1. Korinther 10, da steht doch, das alles, was dort geschehen ist im alten Bund, ist uns zur Lehre aufgeschrieben, auf die das Ende der Zeit gekommen ist. Da hätten sie wissen müssen, wie Gott über diese verbotenen Bündnisse denkt. Wie er zornig ist darüber. Und wie er letztendlich diese verbotenen Bündnisse mit dem ewigen Tod begleichen wird. ohne Gnade, wenn sie nicht Buße tun. Dieses ewige Evangelium ist wirklich ewig. Wir sehen. Ist da ein Unterschied? Ich sehe da keinen Unterschied. Der gleiche Gott, das gleiche Ziel mit den Menschen, sie zum Gehorsam zu bringen, damit er sie segnen kann. Deshalb heißt es ewiges Evangelium. Und deshalb heißt es auch im 1. Korinther 10, Vers 11, all dies widerfuhr jenen als Vorbild und ist geschrieben worden zur Ermahnung für uns, über die das Ende der Zeitalter gekommen ist. Da haben wir Lehrmaterial, weil es ähnliche Bedingungen sind. Ein ähnliches Evangelium, was damals gepredigt wurde. Der gleiche Retter, der damals angeboten wurde. Die gleichen Bedingungen, unter denen das ewige Leben erlangt werden konnte, damals, sowohl als auch heute. Kein Unterschied. Prinzipiell. Da gibt es natürlich Unterschiede noch. Aber prinzipiell kein Unterschied. Die Ausführungsbestimmungen waren damals ein bisschen anders. Damals, sie lebten noch im Schatten des Kreuzes. Sie mussten ihren Glauben bekunden durch Opfer. Den Glauben an das kommende Opferlamm. Heute, wir müssen unseren Glauben nicht bekennen durch Opfer, durch Tieropfer, sondern wodurch bekennen wir unseren Glauben heute? An Jesus Christus. Durch Reue und Buße. Durch Gebet. Durch Gehorsam. Durch direkten Zugang zu Gott im Gebet. Herr, vergib mir meine Sünden. Ich schaue zurück auf das Opfer Jesu. Die mussten nach vorne schauen. Nicht Abraham, die mussten alle nach vorne schauen. Das waren alle noch im Schatten des Kreuzes. Hier, der Schatten ist schwarz gemalt, nicht? Sonne kommt von dort und Schatten. Alle beteten im Schatten an. Die mussten glauben, dass das kommt, dass Jesus Christus kommt. Die haben es geglaubt. Der alte Bund hier, in dieser Zeit, ungefähr 1600 vor Christus, 430 Jahre nach dem Auszug Abrahams aus Ur und Chaldea. Der alte Bund, alles war im Schatten. Auch die Opfer Abels waren im Schatten. Das heißt, sie mussten glauben, dass Jesus kommt. Und wir müssen glauben, dass der gekommene Jesus uns erhört, wenn wir zu ihm im Glauben kommen. Müssen wir auch glauben, dass er uns vergibt. Und wir müssen auch glauben, dass er uns nicht vergibt, wenn wir beharrlich uns weigern, ihm gehorsam zu sein. Das müssen wir genauso glauben. Dass es eine Zeit gibt ohne Gnade. Das ewige Evangelium ist nichts anderes. Der Bund, den damals Gott mit seinem Volk geschlossen hat, dieser Bund am Sinai, der alte Bund genannt wird, aber auch der ewige Bund war, ist das Gleiche, was wir heute erleben. Ähnlich. Mit einigen Unterschieden, die wir schon gerade erwähnt haben. Dass es heute verboten ist zu opfern, nicht? Tieropfer. Damit würden wir Jesus Christus ablehnen, sagt Paulus. Damals mussten sie im Gehorsam ihren Glauben bekunden durch Opfer. Kain, der nicht geopfert hatte, der sagte, nee, ich will das nicht, bekam ja Vergebung der Sünden. Nein, sagt uns die Bibel. Sein Opfer wurde nicht angenommen von Gott. Bekam keine Vergebung der Sünde. Das Volk Israel bekam damals die Bestätigung ihres Bundes am Sinai. Und da lesen wir hier, nach Gottes Anweisung sollten nun Vorbereitungen zur Bestätigung des Bundes getroffen werden. Das Volk empfing hier die Bedingungen des Bundes. Sie machten einen feierlichen Bund mit Gott, der dem Bund versinnbildete, der zwischen Gott und jedem Gläubigen in Christus Jesus geschlossen wird. Also, der Bund damals am Sinai mit dem Volk Israel geschlossen, ist der gleiche Bund, den wir mit Christus schließen. Steht das hier? Ist das so? Oder lest ihr was anderes da aus? Ella, ist der gleiche Bund? Gleichen Bedingungen? Steht doch hier, ne? Wenn man nachlesen, Bibelkommentar, wenn das kein gefälschtes Buch ist, Bibelkommentar, nicht? Haben wir alle geprüft, dass es nicht gefälscht ist. Bibelkommentar ist echt. Nicht? Aber da steht es drin. Und geisterweise angeschrieben. Macht einen feierlichen Bund, der den Bund versinnbildete, der zwischen Gott und jedem Gläubigen an Jesus Christus, in Jesus Christus geschlossen wird. Nichts anderes. Mit etwas abgewandelter Form, was die Zeremonie betraf. Nicht? Da war es eine andere Zeremonie. Das war eine schattenhafte Zeremonie. Aber die Segnung dieses Bundes waren genauso zu erreichen wie heute. Gott wollte das Volk, was nur eine bestimmte Zeit lebte, nicht 80, 90 Jahre, wollte sie dazu bringen, dass sie diese Zeit nutzen, um gerettet zu werden. Dass sie sich vorbereiten, wenn sie sterben, dass sie einmal auferstehen können. Jedes Menschenkind sollte diese Gelegenheit haben. Damals so wie heute auch. Kein anderes Ziel. Keine anderen Erlösungsbedingungen. Im Prinzip. Dieses ewige Evangelium heißt deshalb ewiges Evangelium. Weil es immer nach den gleichen Grundsätzen abläuft. Weil es immer der gleiche ist, der dieses Evangelium anbietet. Weil es immer das gleiche Opferlamm ist, durch welches wir Vergebung unserer Sünden erlangen können. Kein anderes Opferlamm im Alten Bund wie im Neuen Bund, oder? Da gibt es doch welche, die wollen da auch noch andere Dinge hineinlesen. Ein anderes Evangelium, ein anderes Bundesevangelium predigen. Verflucht ist, wer ein anderes Evangelium predigt. Haben wir gelesen, nicht? Das sind Verfluchte. Da steht's. Aber die Verfluchten, die könnten hier unter uns sitzen, nicht? Die könnten hier sitzen und zuhören, Verfluchte, die predigen anders Evangelium, die sehen das anders und die gehen nach Hause, wie wir alle anderen auch, essen und trinken. Und was macht das, wenn sie verflucht sind? Die machen Gottesdienst, glauben aber diesem Evangelium nicht. Sind wir Verfluchte? Geht's doch gut. Bilden sich ein, sind mit Gott in Harmonie. Ja, bitte? Ja, bitte?
Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, so bleibt für die Sünde kein Opfer mehr übrig.
Ja, Hebräer Kapitel.
Hebräer Kapitel 10.
Vers 12.
Ja, warte, aber das ist die russische Bibel. Ich muss. Kapitel 10, Vers 26.
Hebräer 10, 26, ja. Also, mutwillig sündigen. Mut haben zu sündigen. Das sieht so aus, als ob da gar nichts passiert. Die können ein anderes Evangelium predigen, einen anderen Christus predigen. Der andere Bündnisse gestaltet, die mit der Bibel gar nichts zusammen zu tun haben, die predigen das. Passiert gar nichts. Bleiben alle gesund und munter und singen und bilden sich ein, sie kommen in den Himmel. Aber wann kommt das Erwachen kommen? Wann kommt das Erwachen? Wenn Christus wiederkommt. Dann kommt das Erwachen. Vielleicht vorher schon. Dann werden sie merken, dass sie hier ein falsches Evangelium gepredigt haben. Dann werden sie merken, dass sie einen falschen Christus gepredigt haben. Einen falschen Gott gepredigt haben. Ich möchte nicht in ihre Haut stecken. Einen Glauben zu präsentieren öffentlich, der nicht auf der Grundlage des Wortes Gottes steht. Dieses ewige Evangelium ist uns aufgetragen worden. Und wir müssen dieses Evangelium predigen und kein anderes, kein verändertes, kein verfälschtes. Wir haben davon gelesen, nicht? So was gibt es. Auch unter Adventisten. Die predigen ein anderes Evangelium. Du brauchst gar nichts bemühen, du wirst auch gerettet durch nichts tun. Du wirst auch gerettet. Billige Gnade kennen wir, nicht? Ein Evangelium. Braucht gar nichts mehr zu tun. Anderes Evangelium. Möge der Herr uns bewahren, dass wir ein anderes Evangelium predigen, während wir doch erkennen können, dass dieses Evangelium zu allen Zeiten das gleiche Evangelium war. Wir schauen uns mal ein Wort an. Was der dritte Engel uns aussagt. Wir kennen die Botschaft, wir können jetzt ein bisschen drüber weggehen. Wir wissen, dass dieser Engel wovor warnt. Vom Tier, von dem Bild und von dem Mahlzeichen. Und die das Tier, das Bild, das Mahlzeichen annehmen, was geschieht mit denen? Die werden vom Grimm Gottes zu spüren bekommen. Von dem Wein seines Zornes ohne Gnade eingefüllt. Und der Rauch ihrer Qual steigt auf von Ewigkeit zu Ewigkeit. Diese Botschaft hat schon mal gegeben. Das Tier. Wer das Tier anbetet? Das goldene Kalb, war das gestattet? War verboten, nicht? Und wer dabei blieb, wer rebellisch war, wurde getötet. Damals schon. Nur die Bußetaten wurden nicht getötet. Aber die bei der Anbetung blieben und das gar nicht so schlimm fanden, wurden getötet. Die das Mahlzeichen angenommen haben, das Mahlzeichen des Tieres, gab es sowas auch schon, so ein Mahlzeichen des Tieres? Andere Feiertage? Der Sonnenkönigin Kuchen backen und an ihrem Tag, an dem Sonnentag feiern, Opfer bringen, gab es ja schon damals? Andere Feiertage außer den Sabbat? Natürlich gab es sowas. Was hat Gott gesagt? Wer das macht, ist ein Gräuel. Der bekommt es mit meinem Zorn zu tun. Alle Flüche werden über ihn kommen. Und wir haben heute auch so einen Fluch. Für diejenigen, die dieses Bild des Tieres, das Tier selbst, anbeten und das Mahlzeichen annehmen, diesen falschen Sabbat. Was wurde mit den Sabbatübertretern damals, geschah damals, die rebellisch den Sabbat übertreten haben, bewusst, öffentlich, wir halten uns nicht daran, wir dürfen Sabbat nicht das und das machen. Wir lassen uns in der Freiheit nicht beschneiden. Was geschah mit denen? Ja, bitte.
Die wurden gesteinigt.
Die wurden gesteinigt, jawohl. Öffentlich gesteinigt. Und heute, was passiert denn heute mit den Sabbatübertretern? Heute können sie noch sündigen. Aber es kommt die Zeit, wo es ihnen genauso ergeht. Wo all denen, die weiterhin sündigen, bewusst sündigen, das Gebot Gottes mit Füßen treten, die den Sabbat nicht annehmen, obwohl sie es aus der Bibel vorgeführt bekommen, die aus welchen Gründen auch immer an diesem falschen Anbetungstag teilnehmen, sie werden den Zorn Gottes verspüren ohne Gnade. Sehen wir da die Parallele? Ist im ewigen Evangelium die Warnungsbotschaft? Die dritte Engelsbotschaft ist die schrecklichste Warnungsbotschaft. Gott hat damals schon Warnungsbotschaften gegeben. Aber diese Botschaft, die dritte Engelsbotschaft, übertrifft alle Warnungen Gottes, die bisher gegeben wurden. Weil es hier von einem Strafgericht spricht, ohne Gnade. Wir lesen hier Geschichte der Erlösung, Seite 370. Die schrecklichste Drohung, die jemals an Sterbliche gerichtet wurde, wird in der dritten Engelsbotschaft zum Ausdruck gebracht. Es muss eine furchtbare Sünde sein, die den gnadenlosen Zorn Gottes heraufbeschwört. In Bezug auf diese wichtige Angelegenheit sollen die Menschen nicht im Unklaren gelassen werden. Sie müssen aufgeklärt werden darüber. Vor der Heimsuchung durch Gottes Gerichte soll der Welt die Warnung vor dieser Sünde vermittelt werden, damit alle wissen, warum sie ihnen auferlegt werden und sie Gelegenheit haben, ihnen zu entrinnen, diesem Strafgericht Gottes. Deshalb fordert Gott uns auf, sein Volk, diese Botschaft hinauszutragen. Und wir müssen an diese Drohung Gottes glauben. Und diese Drohung Gottes soll auch Furcht in uns erzeugen, wenn wir bisher diese Aufgabe nicht erfüllt haben. Wenn wir uns an dieser Verbreitung dieser Warnungsbotschaft nicht beteiligt haben. Wenn wir uns mit anderen verbunden haben und dachten, es ist ja gar nicht so schlimm, wenn wir uns mit anderen Kirchen verbinden. Wenn wir jetzt erkennen, dass es das gleiche Übertreten des Gebotes Gottes ist wie damals, wenn sich das Volk Israel mit Heidenvölkern, mit ihren Götzenkulten verbunden hat, ist in den Augen Gottes genau das Gleiche. Und wenn wir das erkennen, dann sollten wir heute Furcht haben. Und die Furcht Gottes soll uns zur Buße führen. Deshalb soll Furcht entstehen. Ja, bitte.
Es gibt einen Text von Paulus, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo es steht, aber wo das auch genau so beschrieben ist, dass weil Gott zu fürchten ist, deswegen müssen wir das verkündigen.
Nee, wir lesen gerade in 2. Korinther 5, Vers 11. Können wir gleich mal lesen. Das ist hier angeführt. Ja? Eine rechte Gottesfurcht, hier lesen wir es, von der rechten Gottesfurcht, die wir haben sollen. Viele Adventisten sagen, ach, wir können doch nicht mit der Furcht operieren. Können wir mit der Furcht operieren? Sollen wir mit der Furcht operieren? Haben wir doch gerade gehört. Gott will das. Ihr sollt euch fürchten, damit ihr nicht sündigt. Diese schreckliche Drohung, die jemals Sterblichen anvertraut wurde, wird in der dritten Engelsbotschaft zum Ausdruck gebracht. Wir lesen hier über die Gottesfurcht, die damit erzeugt werden soll. Eine rechte Gottesfurcht, die an die Drohung Gottes glaubt, bewirkt eine friedsame Furcht der Gerechtigkeit, weil diese Gottesfurcht die zitternde Seele veranlasst, zu Jesus zu fliehen. Genauso die zitternde Seele, die damals die Gebote Gottes übertreten hatte, die die Gebote Gottes verletzt hatte und haben gesehen, oh, jetzt bin ich ein Kind des Todes. Wo konnten sie damals hinfliehen? Die damals im alten Bund gesündigt hatten. War da kein Fluchtort, wo sie Gnade finden konnten? Vergebung? Natürlich, in Christus konnten sie Vergebung finden. Im Glauben an ihn, indem sie zum Heiligtum gingen und geopfert haben oder sie ihm gebetet haben. Diese Gottesfurcht hat sie getrieben zu Christus, damals schon. Und deshalb waren sie ihm dankbar. Und deshalb waren sie auch in der Lage, das Gebot Gottes anzunehmen. Weil sie gesehen haben, wenn ich es übertreten habe, aus Schwachheit, dann kann ich Vergebung finden. Ich kann einen neuen Anfang machen. Ich kann mich darin üben, Gott gehorsam zu sein. Er wird mir helfen dabei. Er ist ein gnädiger Gott. Also, das soll auch heute passieren. Die Seele, die heute erkennt, dass sie die Gebote Gottes übertreten hatten. Das können Adventisten oder Katholiken oder Protestanten sein. Sie sollen durch die Furcht, die entsteht durch diese dreifache Engelsbotschaft, sollen sie zu Christus getrieben werden. Viele sollten heute diesen Geist haben und sich in Demut und Reue zum Herrn kehren, denn er hat nicht deshalb so viele schreckliche Drohungen gegeben und so viele harte Gerichte in seinem Wort verkündigt, um sie nur auf Papier stehen zu haben, sondern er meint das wirklich so, was er sagt. Jemand sagt, und das ist der Text, den du angesprochen hast, jemand sagt, Schrecken hat mich ergriffen, weil die Bösen dein Gesetz verlassen. Psalm 119, 53. Und Paulus sagt, weil wir daher den Schrecken des Herrn kennen, überreden wir Menschen. Paulus hat den Schrecken des Herrn kennengelernt. Der Schrecken des Herrn, der hat ihn vom Pferd fallen lassen, nicht? Der kam mit seinem Pferd an, wollte die verfolgen, die Christen, nicht? Und was geschah? Als das Pferd den Engel sah, bäumt sich auf und er fiel runter. Und er hörte eine Stimme. Und wer bist du? Ich bin der, den du verfolgst. Christus? Der lebt wirklich? Der spricht zu mir? Und kann ja nicht mehr gucken. Blind. Dass der erschrocken war, könnt ihr euch vorstellen, nicht? Vom Pferd gefallen, blind, die Stimme gehört. Darum sagt Paulus, ich habe den Schrecken des Herrn kennengelernt. Und deshalb überreden wir euch. Glaubt an diesen Christus, der euch genauso zum Schrecken werden kann, wenn ihr gegen ihn arbeitet, wenn ihr sein Evangelium nicht annehmt, wenn ihr seine Gebote nicht beachtet. Es wird ein viel größerer Schrecken über euch kommen, wenn ihr die Gnadenzeit verpasst, wenn ihr so lange hinauszögert, eure Bekehrung, bis die Gnadenzeit vorbei ist, dann gibt es keine Gnade mehr. Dann wollen viele noch Gnade haben. Ist vorbei. So wie damals die Arche, als sie zugeschlossen war. Noah, lass uns rein, wir kommen hier um, wir ertrinken. Ja, tut mir leid, kann euch nicht reinlassen, Tür ist verschlossen, Gott hat sie verschlossen. Gnadenzeit war vorbei. Wissen wir, wann die Gnadenzeit vorbei ist? Wollen wir es so weit treiben, dass wir möglichst nah rankommen an die Gnadenzeit, ans Ende der Gnadenzeit, bevor wir uns bekehren? Oder ist es nicht besser, wenn wir uns heute bekehren? Denn du weißt doch gar nicht, ob du den morgen erlebst. Fährst nach Hause und unterwegs kommt ein Unfall und du bist tot. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht, sondern bekehrt euch. Damals hat Gott auch gewarnt. Ich möchte die Parallele rausarbeiten. Das heutige Evangelium warnt vor dem Mahlzeichen, nicht? Es warnt vor dem Tier und dem Bild des Tieres, vor dem Götzendienst. Und das Volk Israel wurde damals auch gewarnt durch Jesus. Sieh, ich sende einen Engel vor dir her, damit er dich auf dem Wege bewahrt und dich an den Ort bringt, den ich für dich bereitet habe. Hüte dich vor ihm, höre auf seine Stimme und widersetze dich ihm nicht. Denn er wird euer Vergehen nicht vergeben, denn mein Name ist in ihm. Doch wenn du willig auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich dir sage, dann werde ich Feind deiner Feinde sein und deine Bedränger bedrängen. Du sollst dich vor ihren Göttern nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Du sollst dich mit diesem Bild des Tieres und dem Tier selbst und mit dem Mahlzeichen des Tieres nicht abgeben. Und dich nicht vor ihnen niederwerfen. Und du sollst nicht nach ihren Taten tun, sondern du sollst sie ganz und gar niederreißen und ihre Gedenksteine völlig zertrümmern. Und ihr sollt dem Herrn, euren Gott, dienen. So wird er dein Brot und dein Wasser segnen und ich werde alle Krankheiten aus deiner Mitte entfernen. Sehen wir die Parallele dort? 2. Mose 31, 16. So sollen denn die Söhne Israels den Sabbat halten, um den Sabbat in all ihren Generationen zu feiern als ewigen Bund. Wie weit geht denn der ewige Bund mit dem Sabbat? Hat er am Kreuz geendet, der Sabbatbund? Hat er geendet? Warum nicht? Würde ich die jetzt fragen, die dann sagen, der alte Bund bestand nur aus den 10 Geboten. Warum hat er nicht geendet? Da muss ja auch was geendet haben. Das Zeremonialgesetz hat geendet, natürlich. Das war Bestandteil des alten Bundes, aber nicht der Sabbat. Ein Bestandteil des Dekaloges. Ein ewiger Sabbat. Den werden wir in Ewigkeit noch halten. Der neuen Erde. Der Sabbat heute, der Sabbat auch damals, auch ein großer Verführungspunkt. Israel wird immer wieder verführt zu anderen gottesdienstlichen Handlungstagen teilzunehmen, an den falschen Anbetungstagen. Und Gott war erzürnt darüber, genauso wie er heute erzürnt ist. Aber heute haben wir eine Gnadenbotschaft auf der einen Seite, aber auch die schrecklichste Gerichtsbotschaft zu verkündigen. Denn wir wissen nicht, wann die Gnadenzeit zu Ende ist. Wie lange man noch Buße tun kann für die Sabbatübertretung. Wie lange man noch Buße tun kann für die Sünden, die wir sonst tun. Deshalb müssen wir uns heute hinterfragen. Herr, vergib mir meine Sünden. Gib mir Kraft, die du verheißen hast, um die Sünde zu überwinden. Denn wenn wir nicht überwinden, in der Kraft Jesu, wenn wir das Angebot nicht annehmen, werden wir nicht ins himmlische Kanaan ankommen. Haben wir keine Chance. Wie das Volk damals nicht in das Land Kanaan hineinkam, so kommen wir nicht in das himmlische Kanaan hinein. Die Bibel benutzt diese beiden Dinge als Parallele, als Anschauungsunterricht für uns heute. Gleiche Ursache hat gleiche Wirkung. Es lag nicht im Willen Gottes, dass Israel 40 Jahre in der Wüste umherziehen sollte. Er wollte sie direkt in das Land Kanaan führen und sie dort als ein heiliges und glückliches Volk pflanzen. Aber wir sehen, dass sie nicht haben können hineinkommen und das um des Unglaubens willen. Infolge ihres beständigen Abfalls kamen sie in der Wüste um und andere wurden erweckt, um in das gelobte Land einzuziehen. Gleicherweise war es nicht der Wille Gottes, dass die Wiederkunft Christi so lange verzogen werden und sein Volk so viele Jahre in dieser sünden- und sorgenbeladenen Welt verweilen sollte. Aber der Unglaube trennte die Menschen von Gott. Als sie sich weigerten, das Werk zu verrichten, das er ihnen angewiesen hatte, wurden andere berufen, die Botschaft zu verkündigen. Aus Barmherzigkeit gegen die Welt verzieht Christus sein Kommen, auf das den Sündern Gelegenheit geboten werde, die Warnung zu vernehmen und in ihm Zuflucht zu finden vor dem Zorn Gottes, der ausgegossen werden muss in Zukunft. Wir sehen hier eine Parallele. Das Volk Gottes hat diese Botschaft nicht ernst genommen, hat dieses Rettungsevangelium mit dieser Warnung nicht verkündigt, aber dafür ein anderes Evangelium. Christus liebt euch alle. Er wird euch allen vergeben, ob Sabbathalter oder nicht Sabbathalter. Hauptsache, du glaubst an Christus. Ist das heute die Haltung der meisten Christen? Können sie so gerettet werden? Müssen sie gewarnt werden? Müssen sie informiert werden über den gerechten Gott? Der zwar jetzt Gnade gewährt noch, die leben so wie alle anderen, ohne die Folgen zu ahnen. Genauso wie die damals außerhalb der Arche sich gelacht haben. Der da in der Arche. Das wird ziemlich warm werden da drin. Und stecken wird es da drin mit den vielen Tieren. Oh, der wird bald wieder rauskriechen. Werden sie bestimmt gedacht haben. Aber wussten gar nicht, dass das Schicksal schon über ihren Köpfen entschieden war. Ihr Todesurteil. So geht es heute genauso. Sie lachen über die Sabbathalter. Es kommt die Zeit, dass sie gar nicht wissen, dass ihr Schicksal schon entschieden ist. Dass sie gar keine Möglichkeit mehr haben zur Buße. Und wir sind schuld dran. Wenn wir die Botschaft nicht ernst nehmen, wenn wir dieses wahre Evangelium nicht verkündigen, und wir müssen dieses Evangelium nicht nur den anderen Kirchen verkündigen, sondern auch der Adventkirche verkündigen. Denn sie haben auch ein anderes Evangelium angenommen. Sie predigen ein anderes Evangelium. Sie nehmen Christus nicht ernst. Die Ursache der Verzögerung damals für das Volk Israel, dass sie nicht nach Kanaan kamen, lag beim Volk, nicht bei Gott. Und dass wir heute noch hier auf dieser Erde sind, liegt an uns und nicht bei Gott. Gott ist gnädig. Er will möglichst alle Menschen retten, die sich retten lassen wollen. Deshalb müssen wir aber auch diese Rettungsbotschaft verkündigen. Und er ist bitter enttäuscht, wenn wir nicht alles dran geben, um diese Botschaft in dieser Zeit zu verkündigen. Und viele Adventisten könnten vieles dran geben. Und wir müssen überlegen, was wir vielleicht noch dran geben können. An Freizeit, an Geld, an sonstigen Vergnügung, die wir uns leisten, um mehr diese Botschaft zu unterstützen. Ich lese einen aus der Schatzkammer 3. Erglühten die Herzen der Kinder Gottes von der Liebe zu Christus, wäre jedes Gemeindeglied von dem Geist der Selbstaufopferung beseelt und bekundete alle tiefen Ernst, dann fehlte es weder in der Heimatmission noch in der äußeren Mission an Geldmitteln. Unsere Mittel würden sich vervielfachen, tausende Türen sich nützlich zu erweisen, würden sich öffnen und zum Eintreten einladen. Wäre Gottes Plan der ganzen Welt, die Gnadenbotschaft zu verkündigen, von seinem Volke durchgeführt worden, so wäre Christus bereits wiedergekommen. Und die Heiligen wären schon in der Stadt Gottes willkommen geheißen worden. Die Verzögerung liegt bei uns. Der Herr verzögert aus Liebe. Könnte es sein, dass du vielleicht der Grund bist auch, warum Gott noch zögert? Weil du noch nicht bereit bist? Weil du noch nicht alles auf den Opferaltar gelegt hast? Weil du noch nicht bereit bist, das Evangelium in seiner Klarheit zu verkündigen? Dass du noch nicht bereit bist, alle Sünden aufzugeben? Der Herr verzögert nicht, so lesen wir es hier. 2. Petrus 3, Vers 9, altbekannter Text bis 15. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Der Herr wartet, bis wir uns bequemen, diese Worte ernst zu nehmen, dass wir uns bemühen, im heiligen Wandel und Gottesfurcht und Gottseligkeit zu wandeln, die Arbeit aufnehmen und sein Werk vorantreiben und auch die persönliche Heiligung ernst nehmen. Bitten um die Kraft, die uns vielleicht heute noch fehlt. Herr, gib mir die Kraft, diese und jene Sünde zu überwinden. Die Trägheit. Gott wollte immer die Rettung von Menschen. Nicht nur heute. Gottes Absicht war es, immer die Welt zu retten. Auch zur Zeit des alten Bundes. War ein Rettungsbund. Menschen zu retten. Kann man retten in einem Bund, wo es keine Gnade und keine Vergebung gibt? Wo der Sünder nur das Todesgesetz vor Augen hat? Kann das dein Bund sein? Kann das verglichen werden mit dem Bund, den du heute mit Christus eingehst? Wenn da in dem alten Bund da keine Gnade und keine Vergebung war? Also, mir dreht sich der Magen um, wie Menschen, die Adventisten sind, wie sie so ein falsches Evangelium predigen können. Wie sie Gott so verzerrt darstellen können, obwohl die Bibel doch ganz andere Worte sagt. Und auch die Zeugnisse, ganz andere Worte darüber aussagen. Es ist ein Geheimnis der Boshaftigkeit. Und wir wissen, dass Stolz bei Luzifer das Hauptmotiv war für seinen Fall. Und heute gibt es auch wieder Stolz in den Menschen, in den Köpfen. Fehler nicht einzusehen. Etwas zuzugeben. Da nimmt man lieber Verbiegung in Kauf, dass man fast vor Schamröte errötet, wenn man das sieht, wie dort das Wort Gottes verbogen wird. Um diese Theorie, diese unbiblische Theorie, aufrechtzuerhalten. Wir wollen kein anderes Evangelium. Christus ist immer derselbe. Er hat nie ein Gesetz gegeben, dem Sünder ohne die Möglichkeit, die Gnade auch zu finden. Ellen G. White sagt, zu keiner Zeit auf dieser Erde gab es einen Zeitpunkt, auch keine Sekunde, wo das Gesetz ohne Gnade Gesetz gegeben wurde. Das sind doch Säulen des Glaubens. Die will man jetzt umstoßen, die sind nicht mehr wahr. Dieses Evangelium führt nicht zum Ziel. Dieses Evangelium führt zur Verzögerung. Und dieses Evangelium führt zum Abfall. Ganz sicher. Unsere Pflicht ist es, die Wahrheit zu verkündigen. Unsere Pflicht ist es, den Retter der Welt darzustellen. Der Retter, der zu allen Zeiten, zu jeder Sekunde die Menschen retten wollte. Dem es gar nicht eingefallen wäre, einen Bund mit einem Volk zu schließen, ohne ihm auch die Möglichkeit zu geben, Vergebung zu finden. Gerade solch einem geknechteten Volk wie dem Volk Israel. Die jahrelang keinen Sabbat halten konnten. Die jahrelang von den falschen Opferzeremonien beeinflusst waren. Denen keine Gnade geben. In diesen Bund, in den er sie reingerufen hat. Die Bibel spricht ja davon, dass er ihnen gnädig war. Dass er ihn vergeben hat. Dass er nur den Widersetzlichen nicht vergeben hat. Die bewusst gegen die Gebote Gottes rebelliert haben. Den hat er nicht vergeben. Den wird er auch heute nicht vergeben. Und auch morgen nicht vergeben. Und in Zukunft nicht vergeben. Das ist unser Gott, der sich nicht verändert. Unsere Pflicht ist es, diesen Gott der Welt zu demonstrieren. Die 7-Tages-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinn als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint Ihnen aus dem Worte Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe übertragen worden. Die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass irgendetwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Das ist unsere Botschaft. Und nicht irgendwie eine Bündnisbotschaft dort mit so einem fatalen Inhalt. Das müssen wir der Welt verkündigen. Und das kann die Welt auch überall nachlesen. Denn das steht im Wort Gottes. Aber so ein Quatsch steht nicht im Wort Gottes. Das ist nur in den Köpfen irgendwelcher Menschen. Das ist geboren worden. Aber nicht im Wort Gottes. Und nicht im Geist der Weissagung. Das ganze Weltall, so lesen wir hier, als unsere Pflicht. Das ganze Weltall ruft alle auf, die die Wahrheit kennen, sich rückhaltslos der Verkündigung der Wahrheit zu weihen, wie sie in der dritten Engelsbotschaft dargelegt ist. Alles, was wir sehen und hören, ruft uns an unsere Pflicht. Das Wirken der satanischen Mächte fordert jeden Christen auf, sein Mann zu stehen. Und wir sehen wirklich auch die satanischen Kräfte auch unter uns, in unseren Reihen. In adventistischen Reihen, wie der Teufel wirkt. Auch in denen, die vorgeben, an die dreifache Engelsbotschaft zu glauben. Wir sehen, wie Satan wirkt. Wie er versucht, ein falsches Evangelium unterzujubeln. Ein falsches Gottesbild zu zeichnen. Haben wir gerade gelesen, nicht? Die Mahnung des Apostel Paulus zu seiner Zeit. Heute ist nichts anderes. Nur das, was damals Paulus beschrieben hat, in einem viel größeren Maße unter uns. Deshalb müssen wir wachsam sein und uns an das Wort Gottes wenden. Studieren, lesen. Nicht zufrieden sein mit dem, was irgendeiner uns erzählt, sondern selbst die Bibel lesen. Nur dann kannst du es auch deinen Mitmenschen weitergeben und glaubhaft weitergeben. Das uns anvertraute Werk ist groß und wichtig und braucht weise, uneigennützige Männer, die wissen, was es heißt, im selbstlosen Bemühen Seelen zu retten. Es besteht kein Bedarf an Männern, die lau sind, denn Christus kann solche nicht einsetzen. Es braucht Männer und Frauen, deren Herzen von menschlicher Leid bewegt werden und deren Wandel beweist, dass sie Licht, Leben und Gnade empfangen und auch weitergeben können. Während der Protestantismus, und wir könnten sagen, während die Adventisten auch eingeschlossen, durch ihre Haltung Rom immer mehr Zugeständnisse machen, wollen wir erwachen. Und die Lage zu begreifen, lasst uns den vor uns liegenden Kampf in seinem wahren Sachverhalt erkennen. Wir sehen, wie der Teufel versucht, uns rein auch zu dezimieren. Wie er uns, die an die dreifache Engelsbotschaft glauben, versucht zu schwächen. Das ist seine Taktik. Und deshalb müssen wir den Sachverhalt erkennen. Dass wir uns aufmachen, die wir als Wächter berufen sind, diesen Dienst auch wirklich auszuführen. Ganz egal, was die anderen von uns sagen, wie sie uns auch beschimpfen mögen. Das muss an dir abprallen. Die Wächter sollen jetzt ihre Stimme erheben und die Botschaft verkündigen, die die gegenwärtige Wahrheit für unsere Zeit darstellt. Lasst uns den Leuten zeigen, an welcher Stelle der prophetischen Geschichte wir stehen. Lasst uns danach trachten, den Geist des wahren Protestantismus zu wecken und die Welt wachzurütteln. Dass wir dagegen protestieren, was nicht biblisch ist. Hab Mut dazu. Der Herr wird dich segnen dafür. Wir sollen die Welt wachrütteln, damit sie den Wert der religiösen Freiheit erkennt, deren sie sich so lange erfreuen durfte. Und wir wissen, dass diese religiöse Freiheit bald enden wird. Dass wir am Ende dieser religiösen Freiheit angelangt sind. Denn das wird nicht mehr lange so möglich sein, wie wir es jetzt tun können. Es kommt die Zeit, wo wir nicht mehr wirken können. Deshalb müssen wir jetzt alle unsere Kraft zusammenreißen. Das Volk muss sich bündeln, die Treuen. Sie müssen durch den dritten Engel gebündelt werden. Die Wahrheit muss uns verbinden. Und was macht der Teufel? Der weiß das ganz genau. Da bringt er Unwahrheit rein unter so einem Volk, damit sie sich gar nicht verbinden können. Damit sie auseinandergehen und geschwächt werden. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir die Wahrheit erkennen, wie sie in Christus ist. Das ewige Evangelium erkennen, so wie es die Bibel uns darstellt. Dass wir Gott so darlegen und darstellen, wie er wirklich sich in der Bibel darstellt. Als gnädiger, barmherziger, aber auch gerechter Gott. Der bald wiederkommen wird, um von jedem von uns Rechenschaft zu fordern. Möge jeder die Zentner, die er hat, einbringen in das Werk Gottes. Damit sie zu seiner Ehre vermehrt werden, um Seelen zu retten für die Ewigkeit. Möge der Herr Gnade schenken, dass wir diese Lektion lernen und wir uns von seinem Wort angesprochen fühlen. Und wir unsere Entscheidung, ihm zu folgen, nicht aufschieben auf morgen, sondern uns im Innern vornehmen, heute. Heute will ich den Bund mit dir schließen, Heiland. Das möge der Herr schenken für uns alle. Amen.